Toll, solche Regieanweisungen. Für die, die mich noch nicht kennen oder schon wieder vergessen haben, wer ich bin, Frank Hirschmann, ich bin Pfarrer in der evangelischen Hoffnungskirchengemeinde Görlitz, Königshufen. Und das mit 50% meines Dienstumfanges. Mit jeweils 25% meines Dienstumfanges bin ich Beauftragter für die Polizeiseelsorge, Schwerpunkt die Polizeidirektion Görlitz, und Beauftragter für die Notfallseelsorge und da auch Leiter des Teams des Landkreises Görlitz. Weiß nicht, um die ähnliche Zeit, so Pi mal Daumen, letztes Jahr war ich ja schon mal hier gewesen. Und da stand im September eine Hochzeit bei uns an. Unser Sohn hatte geheiratet und jetzt steht wieder eine Hochzeit an. Am kommenden Sonnabend heiratet unsere jüngste Tochter in unserer Kirche. Also auch das darf begangen und gefeiert werden. Beim Vorstellen so über meine Person, also das heißt natürlich, ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Die mittelste Tochter ist noch nicht verheiratet. Dachte ich so, man sagt immer so, wer man ist und was man so tut. Aber eines der wichtigsten Dinge ist, glaube ich, zu sagen, worüber ich eigentlich wirklich mich freuen kann, froh bin, ist das, was heute auch im Predigttext drin gestanden aus dem Römerbrief, dass ich Kind Gottes bin, dass ich Sohn des Höchsten im Himmel sein darf. Und wie es dort heißt, nicht nur Kind Gottes, sondern auch Erbe und Miterbe Christi. Das ist was Tolles. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wenn wir am Ende sind, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Ich glaube, das weiß jeder, hat jeder von uns auch schon mal erfahren. Auf irgendeine Art und Weise kommen wir nämlich manchmal recht schnell an unsere Grenzen. Und merken, es gibt auch solche Grenzen im Leben, eigene Grenzen im Leben, die können auch nicht durch die nächsten Angehörigen ausgeglichen werden. Die können zwar nahe sein, aber auch sie haben Grenzen. Und das erlebe ich bei mir auch. In unserer Ehe, wenn meine Frau manchmal an ihre Grenze kommt, dann gibt es, wenn es, sagen wir mal, gesundheitliche Grenzen sind, so körperlich, das ist was anderes. Aber manchmal kommt man auch an eine seelische Grenze. Und da merke ich, mit all meiner Weisheit, mit all meinem Wissen, da eiere ich selber ganz schön rum. Und kluge Worte, die so ein Seelsorger von sich geben kann, die haut sie mir dann sofort wieder um die Ohren und sagt, das kannst du stecken lassen. Und sie hat recht. Und letztendlich gibt es nur einen, der wirklich selbst da helfen kann, wo uns jeglicher Rat fehlt. Jesus Christus. Wer Idea Spectrum liest und regelmäßig liest und genau liest, der ist vor einigen Ausgaben auf einen Buchauszug in Idea Spectrum gestoßen. Ein Buch, das herauskommen wird von Thomas Harry, einem Theologen, einem Schweizer Theologen, mit dem Titel Sterne leuchten nachts, Gott im Leiden lieben lernen. Und er beschreibt ein paar Dinge oder die werden in diesen Auszügen beschrieben, was wir erleben können, vielleicht selber erlebt haben oder im Bekanntenkreis oder vom Hörensagen vernommen haben. Und das ist etwas, was sich ja mit der Bibel deckt. Also, da haben wir im Neuen Testament den Bericht darüber, dass Petrus im Gefängnis sitzt und er befürchten muss, dass er hingerichtet wird. Und dann lesen wir, die Gemeinde betet für ihn und er kommt frei. Davor aber wurde ein anderer Jünger gefangen genommen von Herodes und der kam nicht frei, der wurde geköpft. Thomas Herde schreibt, schon die Menschen der Bibel lebten mit dieser Gleichzeitigkeit von schmerzhaftem Verlust und beglückender Gotteserfahrung. Und das ist die Frage, die vielleicht auch die Menschen um die Jünger herum, den Jüngerkreis bewegten, warum rettet Gott den Petrus und den Jakobus nicht? Wieso stirbt eine junge Mutter, die kleine Kinder hat und die Mutter gebraucht wird, wieso stirbt diese junge Mutter an einem Tumor? Oder was ich immer wieder auch erlebe in meinen Einsätzen, das sind die Eltern froh darüber, dass sie den Sohn aus dem Gröbsten rausgebracht haben und nun scheint es so zu sein, dass er auf einem guten Weg ist. Er hat eine Lehrstelle und so diese Jahre, die hier beschrieben worden sind, in der Pubertät und so, die sind vorbei. So langsam könnten sich die Eltern etwas zurücklegen, dann stehe ich mit der Polizei vor der Tür und muss die Todesnachricht überbringen, dass ich der Sohn oder dass der Sohn bei einem Motorradunfall zum Beispiel ums Leben gekommen ist. Und so gibt es verschiedene Geschichten, die sich ereignen. Ein junges Paar, das sich auf sein Kind freut. Es kommt zur Welt und alles läuft gut, bis auf einmal ans Bett herantreten und dieses kleine Menschenleben an einem plötzlichen Kindstod verstorben ist. Und die Frage ist, warum? Warum erleben manche Menschen beglückende Erfahrungen, Erfahrungen von Bewahrung, von Errettung und andere nicht? Genauso wie es Gott die Sonne aufgehen lässt, die Sonne scheinen lässt und es regnen lässt über Gute und Böse, ereignet sich über Gute und Böse beides. Ein Ehemann sagt zu einem Bekannten, mit ihrem Sterben hat mir meine Frau das größte und schönste Geschenk in unserer 30 Jahre dauernden Ehe gemacht. Das liest sich komisch, ne? Sie hat mir die Angst vor dem Tod genommen. Das muss man sich vorstellen, schreibt dazu Thomas Harry. Da verliert ein Mann seine geliebte Frau. Er fühlt den Verlust und trauert und sagt dennoch, seine Frau habe ihn ausgerechnet mit ihrem Sterben beschenkt. Das entzieht sich menschlicher Logik. Es bleibt ein Geheimnis und es ist dennoch Tatsache. Mitten im Schweren kann Dankbarkeit wachsen. Als Polizeiseelsorger bin ich auch zuständig, verantwortlich für den berufsethischen Unterricht an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg bei den Kommissarsanwärtern. Und immer wieder fragen mich so im Gespräch Studenten, diese Polizisten, ob ich nicht an dem, was in der Welt passiert, verzweifle. So viel Elend, so viel Krieg, so viel Leid, im Kleinen wie im Großen, die Terroranschläge und. Und dann gebe ich ihnen zur Antwort, nein. Ich verzweifle nicht daran, weil ich weiß, dass wir in einer Welt leben, die so ist, wie sie ist, weil es eine gefallene Schöpfung ist. Eine Schöpfung, die von Gott abgewandt lebt. Und da ist das, was in dieser Welt so geschieht, leider das Ergebnis. Daran verzweifle ich nicht, aber ich lebe aus einer Hoffnung, nämlich aus der Hoffnung heraus, dass Jesus Christus genau dafür gestorben ist, ans Kreuz gegangen ist und auferstanden ist. Und es ist kein Mensch davon frei, Leid, Trauer und Schmerz zu erfahren. Es kann jeden Menschen treffen. Und das Schöne aber finde ich, die Schrift, die Bibel verschweigt nicht die dunklen Seiten des Lebens. Auch nicht die dunklen Seiten Gottes, die uns, wir denen begegnen, auf irgendeine Art und Weise doch zu schaffen machen. Auch dazu schreibt Thomas Harry, zwei Dinge machen dem Menschen seit jeher zu schaffen, die Verborgenheit Gottes und die Gebrochenheit des eigenen Lebens. Ich frage mich oft, weshalb Gott manche Auskunft schuldig bleibt. Ich erkenne nur einen Grund, weil es dunkle Seiten Gottes gibt. Damit meine ich nicht bösartige Seiten Gottes, ich meine nicht eine willkürliche Unberechenbarkeit. Mit dunkel meine ich unzugängliche Absichten Gottes. Es ist wie bei der Rückseite des Mondes. Wir sehen sie nicht. Gott lässt sich nicht in die Karten blicken. Er ist souverän. Ist nicht verpflichtet, uns alles Geschehene nachvollziehbar zu machen. Dieser nahe Gott, der sich uns väterlich schenkt, er bleibt uns manchmal fremd und unfassbar. Wir haben ein enormes Bedürfnis, gerade das Schwere einordnen zu können. Offene Fragen halten wir schwer aus. Aber genau das ist es, was Gott uns manchmal zumutet, weil er sie nicht beantwortet. Wer von uns hätte nicht mal schon solche Warum-Fragen gehabt? Warum lässt Gott das zu? Warum trifft das hier ein? Warum muss ich da durch? Und es gibt keine Antwort darauf. Und Gott schweigt. Aber weil Gott so souverän ist, weil er uns scheinbar Dinge nicht erklärt, vielleicht würden wir sie gar nicht begreifen. Sagt Jesus einmal in der Schrift, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Aber genau das kann geschehen, dass sich Menschen an Jesus ärgern, an Gott und über Gott ärgern. Und dazu ermutige ich die Menschen auch, das zuzulassen. Gerade Christen tun sich da manchmal so furchtbar schwer damit. Ich darf doch nicht wütend sein auf Gott. Ich kann doch nicht zornig sein. Im Leid, in der Trauer, da kann sich aber auch Wut breit machen dürfen. Ja, auch das sage ich manchmal den Angehörigen, wenn ich sie begleiten muss, weil sich jemand aus der Familie das Leben genommen hat. Es kann sein, dass sie wütend werden auf ihn. Wieso kann der mich alleine lassen? Hat er nicht an mich gedacht? Nein, das geht in dem Moment nicht. Dann würde das niemand tun. Aber die Wut kann darüber hochkommen. Und dann sage ich, lassen Sie die Wut zu. Sie ist Teil der Trauer. Und wenn das unterdrückt wird, dann kommt man nicht durch die Trauer durch. Und so kann sich auch Wut und Ärger und Zorn breit machen gegenüber Gott. Wie kannst du das zulassen? Wie kann das sein, dass ich so traurig gehe? Heißt es mal in den Psalmen. Wenn wir die Psalmen lesen, dann finden wir einen Großteil der Psalmen als Klagepsalmen. Klagepsalmen des Einzelnen oder Klagepsalmen des Volkes. Und Gott hat dafür gesorgt, dass diese Gebete, diese so wirklich ehrliche, authentische Gebete oder Lieder in die Schrift hineingekommen sind, weil er uns damit einen Weg zeigt. Und sagt, ja, alles das, was uns in einem solchen Augenblick, in einem solchen Moment von Leid, von Schmerz, von Trauer bewegt, all unsere Fragen, all unsere Vorwürfe, alles, was so aufsteigt, das muss raus. Wir wissen das, ein Schnellkochtopf, den man den Druck nicht nimmt, der wird explodieren. Wir sind viel zu wohlerzogen, um zu explodieren, aber manchmal implodiert unsere Seele. Und Gott sagt, das muss raus. Er hält das gut aus. Ich glaube, niemand hat breitere Schultern als Gott. Und niemand hat stärkere Nerven und eine größere Einsicht und eine größere Barmherzigkeit und Langmut und Sanftmut und Geduld als Gott. Er hält das aus. Er sagt, bring das mir. Und das ist das Zeugnis der Schrift und das ist das Bemerkenswerte, was wir in der Schrift haben, gerade auch im Alten Testament und was wir auch durch die Zeit, durch die Geschichte hindurch erleben, das Volk Israel hätte über die Jahrhunderte, Jahrtausende, seitdem Gott dieses Volk als sein heiliges Volk berufen hat, menschlich gesehen Grund genug, sich von Gott abzuwenden und sagen, lass mich in Ruhe. Aber sie tun es nicht. Martin Buber, ein jüdischer Theologe, hätte ich jetzt fast gesagt, der hat dieses Wort geprägt, gegen Gott, auf Gott hinzu. Das ist der Weg, der uns bleibt, der uns gewiesen ist. Das ist der einzige Ausweg, dass wir auch, wenn wir sagen, Gott, ich kann dich nicht verstehen, ich kann das nicht einordnen, ich weiß nicht, warum du das zulässt, ich weiß nicht, wieso du mich durch dieses Tal hindurchgehen lässt und ich nicht weiß, ob ich da durchkomme, dennoch zu Gott hinzugehen, in aller Offenheit und Ehrlichkeit. Und das zeigen uns die Klagepsalmen. Da heißt es im Psalm 13, wie lange noch muss ich unter tiefer Trauer leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Dieser Psalmbeter erschüttert sein Herz vor Gott aus und dann im Verlauf dieses Gebetes zu sagen, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Alle, die damit zu tun haben, keine Antwort haben auf das, was sie erleben und bewegt, gilt es, in diese Klage hineinzunehmen und vor Gott zu bringen. Sie alle werfen ihre Not und Anfechtung auf Gott. Und Dietrich Bonhoeffer nimmt es in seinen Gedanken über die Psalmen, wir können sie, die Not, die Anfechtung, das Leid, alles das, wir können sie nicht mehr tragen, nimm du sie uns ab und trage sie selbst. Du allein kannst mit dem Leid fertig werden. Das ist das Ziel der Klagepsalmen. Und das ist der Schritt, der uns hilft mit dem, wo wir nicht fertig werden, was wir nicht begreifen und einordnen können, einen Weg zu gehen, der erste Schritt hin zu Gott. Das finde ich ist auch immer wieder das Erstaunliche. Eine Mutter schimpft mit ihrem Kind, bestraft ihr Kind. Und was tut das Kind? Es geht hin zur Mutter. Es ist immer wieder der Weg hin zur Mutter, obwohl es gerade bestraft worden ist, obwohl es gerade ein Wort der Zurechtweisung erfahren hat. Es geht hin zur Mutter, weil das ist der sichere Ort. Da ist Vertrauen da. Sie wird mich nicht wegstoßen. Sie wird mich annehmen. Das ist das Vertrauen zu Gott. Im Johannesevangelium im Kapitel 6, ab Vers 68, hören wir das Bekenntnis des Petrus. Das sind die Menschen, die Jesus gehört haben und sagen, Mensch, das sind aber harte Worte. Und wenden sich von ihm ab. Und Jesus wendet sich seinen Jüngern zu und sagt, wollt ihr auch gehen? Ihr habt die Möglichkeit, bei mir zu bleiben oder zu gehen. Und da steht Petrus vor ihm und sagt, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige, der ewige Gottes bist. Eines meiner Lieblingsworte im Psalm 73, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Wohin sollen wir gehen? Auch wenn ich Gott nicht verstehe, auch wenn er mir nicht alles aufschließt, wohin soll ich gehen? Es gibt nur den Weg hin zu Gott, hin zu Jesus Christus. Er ist es, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. War ja mal der Jahreslosung. Auch wenn unser Gottesvertrauen manchmal erschüttert ist, es gibt keinen anderen Ort. Und wer weiß, dass Gott in Jesus Christus selbst in unser Leiden eingegangen ist, der darf mit großem Vertrauen sagen, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wenn ich als Polizei oder als Notfallseelsorger gerufen werde, dann stelle ich immer wieder fest, es gibt keine einfache, es gibt keine schnelle Antwort. Es gibt keine Patentantwort. Auch ein Wort aus der Schrift kann wie ein nasser Lappen sein, den ich jemand um die Ohren klatsche. Es gibt keinen schnellen Trost und viele Fragen kann ich nicht beantworten. Es gibt keine schlüssige Antwort, warum ein Kind am plötzlichen Kindstod stirbt. Aber für mich, bevor ich in einen Einsatz gehe und auch im Einsatz, muss ich eine Entscheidung treffen. Nämlich, lasse ich mich von diesem Geschehen mitreißen oder nicht? Klar, ich kann mich nicht mitreißen lassen. Es ist nicht mein persönliches Leid, nicht meine persönliche Erfahrung, das ist wohl wahr. Empathisch muss ich sein, mich darauf einlassen können, auf die Menschen, auf ihre Situation, auf ihr Leid. Und mein Blick geht trotzdem, was sich ereignet hat, was so nicht begreifbar ist, hin zu Gott. Und ich weiß, es gibt keinen besseren Ort, um damit hinzugehen. Bei allem, was geschieht, was ich an Leid wahrnehme, Für mich bleibt eines Gewissheit. Gott ist gut. Und manchmal muss ich mir das ganz bewusst, vielleicht auch mal laut sagen, in all dieser Verzweiflung, in die ich hineinkomme. Da kann ich es nicht laut sagen, da sage ich es dann leise für mich. Gott ist gut. Und mit Petrus, ich weiß keinen anderen, zu dem ich gehen sollte, als zu ihm, als zu meinem Herrn, als zu Jesus. Denn er hat Worte ewigen Lebens. Mit Thomas Harry, der da sein Buch veröffentlicht, da stimme ich überein, wenn er schreibt, als jemand, der an Jesus Christus glaubt, weiß ich, dass meine Existenz auf dieser Erde nicht das einzige und letzte ist, das ich erlebe. Ich trage eine Hoffnung in mir, die darüber hinaus reicht. Und so lesen wir ja in der Offenbarung, wie Gott sich dort noch einmal jedem Einzelnen zuwenden wird, der bis ans Ende seines irdischen Lebens von Leid geplagt bleibt. Er wird ihnen höchstpersönlich ihre Tränen abwischen, sie tröstend umarmen und ihre Wunden heilen. Dann findet aller menschliche Schmerz ein Ende. Für den Theologen Ulrich Wilkens liegt in dieser Hoffnung die wichtigste Ressource im Umgang mit Leid. Soweit Thomas Harry. In dem Kirchenlied »Stern, auf den ich schaue« heißt es, »Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du.« Oder Martin Luther, dem man zuschreibt, dass er auf dem Totenbett gesagt hat, »Wir sind Bettler allzumal.« Das stimmt. Wir sind Bittsteller vor Gott. Jeden Augenblick. Nichts haben wir zu bringen in der Not, im Leid, als den Schmerz, die Wut, die Verzweiflung, die Überforderung, die Trauer, die Angst, die Ohnmacht. Nur wenn ich daran festhalte, ergreift das von mir Besitz. Ich kann mich aber entscheiden, dies alles loszulassen, Jesus zu bringen, ihm es zu klagen und zu sagen, ich kann das nicht tragen, mir ist es zu schwer, trage du, hilf mir dabei. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das gehen soll. Und ich kann darauf vertrauen, dass er mich durchführt und dessen gewiss sein. Vielen Betroffenen, die ich begleite, kann ich das so nicht sagen. Aber ich kann es für mich glauben und dafür beten. Für andere beten in dieser Situation, in dem, worin ich bin. Und das meistens nicht laut, weil das viele nicht verstehen und mit dem Glauben nicht viel anfangen können. Aber auch wenn ich mit ihnen im Gespräch bin oder im Schweigen mit aushalte, kann ich beten. Das tue ich. Und ich kann es als Gewissheit in mir tragen, das ist nicht das Letzte. Gott ist größer. Und weil niemand nicht kommunizieren kann, wird auch das, was unausgesprochen in mir ist und lebt, sprechen und strahlen. Davon gehe ich aus. Das ist meine Hoffnung in den Krisensituationen und auch in Zeiten der eigenen Verzweiflung, die es ja gibt, erlebe ich, wenn ich damit zu Gott gehe, bringt er mich zur Ruhe. Auch wenn es Zeit braucht. Das geht oftmals nicht von einer auf die nächste Minute, sondern ist ein Prozess, den es gilt, durchzugehen und festzuhalten. Ich erlebe, dass er mich zur Ruhe bringt, auch wenn es Zeit braucht. Ich erlebe, dass er Veränderung bringt, Hoffnung setzt, Leben, Zuversicht und Heilung. Aber erleben kann ich es nur, wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich zu ihm komme, wenn ich mit Petrus festhalte, Herr, wohin sollte ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ich habe geglaubt, vertraut und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Es geht, auch wenn gegen Gott hin, immer nur auf Gott hin. Und an ihm festhalten und dann erleben, wie er führt und eingreift. Amen.